Der Fachkräftemangel in der Pflege ist nicht nur eine Bedrohung für die Pflegequalität, sondern setzt die Gesundheit der Bewohner massiv aufs Spiel. Wenn jetzt nichts passiert, riskieren wir den kompletten Zusammenbruch der stationären und ambulanten Versorgung.
Willkommen beim Pflegedialog-Podcast, deinem neuen Begleiter für alle, die die Pflegebranche hautnah erleben und mitgestalten möchten. Deine Gastgeber, Holger Ohm, Lehrer für Pflegeberufe und Pflegeexperte, und Christian Karl, Inhaber einer Consulting-Agentur, nehmen dich mit auf eine Reise durch die komplexe und sich ständig verändernde Welt der Pflege. Ob du selbst in der Pflege arbeitest, einen Angehörigen betreust oder einfach nur an den aktuellen Entwicklungen dieser wichtigen Branche interessiert bist, hier bist du richtig. Nun geht's los mit der Folge. Viel Spaß dabei.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Pflegedialog-Podcasts. Hallo Holger.
Hallo Christian, hallo liebe Zuhörer. Ja, ein sehr provokanter Satz, den du gerade gesprochen hast, lieber Christian, diese These.
Ja, absolut. Da ist halt auch so viel Wahres dran.
Genau.
Der Fachkräftemangel ist ja omnipräsent, deswegen nimmt er natürlich auch in fast jeder Folge eine Perspektive in unsere Diskussion ein. Und dann haben wir uns gedacht, dann sollten wir auch mal die Perspektive der Bewohner einnehmen und sollten aus dieser Brille schauen und mal für die Bewohner sprechen und sagen, was denn für Auswirkungen der Fachkräftemangel auch auf die Bewohner hat. Deshalb die Frage, welche Auswirkungen hat denn der Fachkräftemangel deiner Meinung nach auf die Bewohner?
Die sind sehr, sehr vielschichtig. Es gibt da auch mittlerweile Studien, Untersuchungen zu, die da deine These zumindest in großen Teilen sehr, ja, bestätigen, so möchte ich das formulieren. Ich erlebe das ja auch in den Schulungen tagtäglich immer wieder. Und wenn man nur mal anschaut, Bewohner, kann man schon erkennen, dass dort aufgrund von Pflegemitarbeitermangel in der Grundversorgung schon Mängel eintreten. Es geht um die Hygiene, das Anziehen sauberer Sachen. Wenn man sich zwischendurch mal irgendwie etwas beschmutzt hat beim Essen oder ähnliches, das sind Sachen, die fallen auch anderen Menschen, nämlich Angehörigen und Besuchern, auf. Aber was für mich viel, viel schlimmer ist, es gibt da Untersuchungen drüber und ich kann das aus meiner praktischen Erfahrung bestätigen, dass die Anzahl der Pflegefehler oder Versäumnisse in den Einrichtungen, die akuten Personalmangel haben, steil nach oben gegangen ist. Und eine Studie sagt ja, zum Beispiel auch die Zufriedenheit über die Versorgung, der pflegerischen Versorgung in den Pflegeeinrichtungen in den letzten, ich glaube, 5 Jahren sich um 40% verschlechtert hat. Also das sind Aussagen von Bewohnern und Patienten, die man befragt hat. Das ist das eine. Das andere ist, ich kenne Pflegedienste, die keine Patienten aufnehmen können, was mit Behandlungspflege zu tun hat. Das heißt, wer versorgt die zu Hause? Das heißt, die sind ja gar nicht erfasst, diese Menschen, weil sie gar nicht professionell gepflegt werden. Und wenn die aufgrund mangelnder Versorgung durch die Ärzte, durch die Angehörigen dort ein Dekubitus oder ähnliches erleiden, die sind ja da noch nicht mal drin erfasst. Es gibt also eine hohe Quote von Menschen, die pflegerisch versorgt werden müssen, professionell, die derzeit nicht versorgt werden. Und die Bewohner in den Altenheimen, ich unterhalte mich ab und zu mit Bewohnern, wenn ich Schulungen dort mache. Und ich mache immer meine Späßchen mit denen. Da freuen die sich immer sehr, wenn ich ein bisschen Zeit aufwende. Und dann frage ich die auch manchmal, wie lebt es sich hier? Und dann sagen ganz viele, naja, wir kriegen zu essen und so weiter. Aber es fehlt so ein bisschen der Kontakt überhaupt zum Pflegepersonal. Und wenn ich jetzt auf die veränderten Qualitätsniveaus, also auf die Einhaltung eingehe, dann sage ich immer, es ist ein ganz schwieriges Problem, wenn Pflegefachkräfte nur noch Behandlungspflege machen und die Bewohner nicht mehr sehen und die anderen Mitarbeiter ja ihre Arbeit, weil auch der Arbeitsanfall sehr hoch ist, zack, zack machen, ist das eine. Und die weitreichenden Folgen sind, es gehen Sachen verloren, die man machen soll, machen muss, Förderung. Kontrakturen entstehen, Immobilität entsteht, dadurch, weil zu wenig Zeit ist, weil zu wenig Personal ist. Dann die sozialen Kontakte. Ich habe keine Zeit, den Herrn Karl aus dem Bett zu holen, der bettlägerig ist, in den Pflegerollstuhl zu packen, in die Gemeinschaft zu bringen. dann guckt Herr Karl den ganzen Tag die Wand an, von seinem Bett aus. Das heißt, auch die kognitiven Fähigkeiten werden nicht mehr trainiert. Das ist ein ganz großes Problem, liebe Zuhörer, ja, aus Sicht der Menschen. Die vereinsamen die kognitiven Fähigkeiten und die körperlichen lassen nach. Und jetzt kommt wieder diese Spirale. Dadurch werden sie pflegebedürftiger. Bei der nächsten Pflegebegutachtung werden sie wieder einen Pflegegrad höher gestuft. Ich bräuchte mehr Personal nach einer Personalbemessungsgrundlage, um sie zu versorgen, was ich da jetzt schon nicht habe. Und so verschlimmert sich die Situation immer weiter. Wir züchten uns die schwerst pflegebedürftigen Menschen selber heran. Aufgrund der Situation natürlich.
Ja.
Das sind so die Hauptprobleme, die ich sehe. Ich habe das erlebt. Ich habe einen älteren Herrn jetzt diese Woche kennengelernt. Den hat die Betreuung, die ich da geschult habe, die Betreuungsmitarbeiter, mir gezeigt. Der war vorher lauffähig, hatte Pflegegrad 2, leichte Demenz, ist die Treppe runtergestürzt, hat einen Schenkelhalsbruch bekommen, kam direkt nach 8 Tagen aus dem Krankenhaus zurück und man hat aus Zeitmangel keine Bewegungsförderung gemacht. 2-mal die Woche kam wohl ein Physio oder ein KG, der mit ihm da versucht hat zu laufen. Der ist jetzt dauerhaft nach 6 Wochen, 7 Wochen auf dem Rollstuhl angewiesen. Das heißt, sie haben Pflegegraderhöhung. Ich habe dann mit der Stadt- oder Wohnbereichsleitung mich unterhalten. Erhöhte, sie hat gesagt, ich weiß doch nicht, wie ich es schaffen soll. 2-mal die Woche kommt für 20 Minuten da ein Physio und der macht am Bett, im Bett was, läuft nicht mit ihm. Wir haben gar nicht die Zeit, das zu trainieren. Teilweise fehlt uns auch die Kompetenz, was wir wie machen können. Ja, und jetzt ist beantragt und sie meint, er wird die 4 kriegen. Was? Weil er auch kognitiv ein bisschen abgebaut hat, weil in der Klinik ist nichts passiert. Kognitive und körperliche Ansprache jetzt in der Einrichtung auch zurück, weil die Betreuung kann höchstens mal eine Einzelbetreuung, 10-Minuten Aktivierung im Zimmer machen. Geht nicht jeden Tag, weil die ja zig Bewohner, über 100 haben die da in dem Haus. Und die Pflege hat auch nicht die Zeit dazu. Also wird er gewaschen, wird nicht mit eingebunden, es wird keine Gelenke bewegt. Und der eine Fuß zeigte schon so leichte Spitzfuß-Symptomatik für mich. Ich habe gesagt, Leute, da müsst ihr bewegen, weil ansonsten wird er nie wieder einen Fuß auf die Erde selber setzen können.
Ja, und was denkst du, in welchem Bereich, also im stationären oder im ambulanten Bereich, ist denn der Fachkräftemangel höher?
In beiden Bereichen ist er signifikant negativ vorhanden. Im ambulanten habe ich eben den Vorteil, habe ich zu wenig Pflegefachkräfte, nehme ich keine neuen Patienten an, wo ich Behandlungspflege machen muss. Da mache ich Hauswirtschaft, da mache ich Grundpflege, wo ich meine Helfer hinschicken kann.
Ja.
Aber in dem Moment, wo ich eine Fachkraft brauche, weil dann komplizierter Verbandwechsel oder was ist, wird er nicht angenommen. Tut mir leid, wir haben keine Kapazität. Das ist das Problem dabei.
Ja, und wo ist es für die Bewohner kritischer, einen Personalmangel zu haben?
Also für die Bewohner ist es in den Altenheimen immer ein Problem, wenn Personalmangel ist. In Ambulanten ist es ja nicht direkt, weil er ja gar nicht versorgt wird, ist das Problem denn angehörige Arztpraxis. Weil der Arzt hat auch keine Kapazitäten, da selber Verbandwechsel zu machen. Der wird jetzt laienhaft vielleicht durch die Angehörigen ausgeführt, bis irgendwann ein Pflegedienst sich findet, der denn kommt. Das ist so das große Problem dabei. Plus die werden wir nicht erfassen in irgendwelchen Statistiken im Ambulanten, weil die einfach nicht versorgt werden. Wenn die aufgenommen werden, behaupte ich, werden sie auch relativ gut versorgt, weil ich die Kapazität für habe. Aber wenn ich keine Kapazität habe, nehme keinen auf, dann ist der nicht in der Statistik drin, dass da eine Verschlechterung des Gesundheitszustandes eintritt. Das ist unser Problem, denke ich, Christian. Weil wir die nicht erfassen.
Ja.
Da kann man nur Vermutungen anstellen.
Ja, und was müssten wir tun, um die Situation kurzfristig oder auch langfristig zu verbessern? Also klar, wir haben ja schon zu dem Thema Fachkräftemangel aus politischer Brille geschaut. Wir haben schon drauf geschaut, wie müssen sich Unternehmen vielleicht auch transformieren, um vielleicht auch attraktiver zu werden. Aber was denkst du, was müssten wir tun, um die Situation für die Bewohner, jetzt auch wenn das bestehen bleibt, strukturell so, wie wir es jetzt vorhaben, was müsste sich da deiner Meinung nach eben A, kurzfristig und B, auch langfristig wirklich verbessern?
Ja, kurzfristig hilft nur eins, dass man überlegt, was muss unbedingt für Bewohner X oder Y getan werden, also eine individuelle Förderung, und dass man manche andere Sachen vielleicht sogar weglässt. Ich bin kein Freund von dem sogenannten sauber, satt und still, aber die Frage ist, ob jeder, der nicht aktiv ist, jeden Tag von Kopf bis Fuß gewaschen werden muss, aber das wird dann im Schnelldurchgang gemacht, denn lieber zwei- oder dreimal die Woche nur, aber gründlich mit Bewegungsförderung, passiver Gelenke durchbewegen und so weiter. Also das heißt, man müsste mehr individuell gucken, für was braucht der Bewohner oder die Bewohnerin aktuell an pflegerischer Aktivität. Das geht dann so leicht verloren. Und auch in den Betreuungsaktivitäten, wenn wir jetzt die psychische Gesundheit und die kognitiven Fähigkeiten ansprechen, die Frage ist, muss ich denn immer Leute in Betreuung reinnehmen und andere bleiben draußen, die es vielleicht nötiger hätten, dass man da vielleicht sagt, wir müssen die Gruppen anders gestalten. Das erlebe ich auch, das muss ich leider sagen, dass manche Gruppen immer so dieselben sind, andere möchten gern rein, nee, wir sind heute schon voll, aber die bräuchten das dringender wie jemand anders.
Ja.
Das wäre auch noch eine Möglichkeit, kurzfristig da zu reagieren, dass keine Pflegefehler entstehen. Und kurzfristig wird es auch helfen, wenn ich als Fachkraft ganz klare Worte richte an meine Assistenzkräfte, ob ungelernt oder ein-, zweijährig, dass ich sage, bitte achtet auf die und die Anzeichen, zum Beispiel die Kubitus-Hautbrötung und so weiter. Und wenn euch irgendwas nicht geheuer ist, sofort Bescheid sagen. Und dann muss ich mir die Zeit nehmen, als Fachkraft auch mal drauf gucken. Und ich habe es erlebt vor 2 Jahren bei einem Kunden, wo ich dann sehr massiv eingreifen musste im QM- und Schulungsbereich.
Ja.
Da hat eine Fachkraft nach einer Woche mitgekriegt, dass ein Dekubitus entstanden ist, weil die Hilfskraft ihre Arbeit nicht ordnungsgemäß absolviert hat und am Po eben keine Körperpflege durchgeführt hat und derjenige konnte es nicht selber. Und dadurch wurde das übersehen, bis es unüberriechbar, so formuliere ich das jetzt, war, dass da was entstanden ist. Das war ein Mordsaufstand, ne, in dem Haus mit der Heimaufsicht, Theater und medizinischen Dienst. Ja, also das sind Sachen, da muss ich auch an die Gewissenhaftigkeit der Mitarbeiter appellieren, muss da ganz klare Ansagen als Fachkraft machen. Und mir die Zeit nehmen, wenn die Fachkraft sagt, Holger, du musst mal da gucken, dann muss ich sagen, okay. Und wenn es umsonst war, muss ich sagen, nee, das ist okay, hast du aber gut gemacht. Und ich sage, warum hast du mich hier gerufen, da ist doch nichts. Ne, also das ist so diese Komponente, wie reagiere ich auf Informationen, wenn ich sie bekomme. Aber langfristig kann ich das nur erreichen, wenn ich alle Mitarbeiter qualifiziere. Wenn jemand die Grundpflege durchführt, ein ungelernter Mitarbeiter oder Mitarbeiterin oder nach dem neuen jetzt, mit wie viel sind das, 200 und Stunden, ne? Qualifizierung, dann muss ich auf diese Themen eingehen und muss die ihnen ermöglichen, auch Bewegungsübungen zu machen, auch kognitive Ansprachen zu machen, abgestimmt auf den Bewohner. Und das wird sehr, sehr schwierig in so einem kurzen Zeitraum, theoretisch, sondern da ist für mich die Einarbeitung ganz wichtig, dass eine Fachkraft denen das vermittelt und nicht irgendjemand anderes Ungelerntes. Das ist auch ein großes Problem. Aber das kann ich nicht so kurzfristig lösen, Christian.
Ne? Ja.
Das muss ich aufbauen. Eine Kultur der Wissensvermittlung an alle Berufsgruppen, dass jeder seine Arbeit auch ordnungsgemäß kann. Ich habe es erlebt, dass Leute, die eine war irgendwie im Kindergarten, hat die gearbeitet und hat auf einmal im Altenheim dann in der Grundpflege gearbeitet. Und die hatte ich mal in einer Schulung sitzen, habe in 2, 3 Sachen gefragt. Die wusste von nichts.
Also.
Die wusste nicht, was ein Spitzfuß ist. Die wusste nicht, wie sie bei der Grundpflege die Kubitusprophylaxe machen kann. Und das sind ja Sachen, die man in die einzelnen Pflegetätigkeiten einbauen kann. Aber das kann ich ja nur einbauen, wenn ich weiß, wie wichtig das ist und was das bezweckt. Und das wissen die meisten überhaupt nicht. Die Fachkräfte wissen das, aber die machen die Arbeit ja nicht mehr. Die machen ja noch die Fachaufsicht. Die sieht ganz oft so aus, lieber Pflegehelfer Christian, geht's dem Herrn Ohm gut? Ja, ja, alles in Ordnung. Ne, das ist die Fachaufsicht in vielen Bereichen. Die wird auch nicht ernst genommen.
Ja, also da können wir nur nochmal auf unseren Podcast, der sozusagen verweisen, den wir gemacht haben zu dem Thema, wie kann ich auch Weiterbildung sinnvoll und zeitsparend in der Pflege organisieren. Da haben wir eine sehr umfangreiche Podcast-Folge gemacht, ne, zu dem Thema.
Und das ist für mich das A und O, alle Mitarbeiter überhaupt ihre Aufgaben ermöglichen. Das heißt, das Wissen vermitteln, regelmäßig mal im Rahmen einer Pflegevisite mit den Mitarbeitern gehen, ich nenne das mal auf die Finger gucken, korrigieren, nicht meckern, sondern korrigieren, sagen, das war schon gut, aber so ist es richtig, das gehört dazu. Und die Zeit wird sich nicht genommen und ich behaupte, sie wäre da. Und dann würde man ja viele Pflegeprobleme vernachlässigen. Und wenn ich jetzt höre, dass die Bewohner wirklich sagen, ein hoher Anteil, diese 40%, die Pflegequalität hat sich verschlechtert. Wenn man jetzt sieht, was gehört für mich zur Pflegequalität dazu, da gehört auch die sozialen Aspekte dazu, dass die gar nicht abgefragt wurden, sondern nur, wie war das Waschen, war das gründlich und haben sie ihre Tabletten regelmäßig bekommen. Der ganze Drumherum, was zur normalen Lebensqualität ja mit dazu gehört, sind auf meine Wünsche eingegangen worden, konnte ich Kontakt mit anderen aufnehmen, das wurde gar nicht erfragt. Und da erkenne ich tagtäglich Mängel, wenn ich in Pflegeeinrichtungen bin.
Häufig ist es ja auch eine starke Belastung für die Pflegekräfte, die das alles irgendwie stemmen müssen. Und ein hoher Druck, ein hoher zeitlicher Druck, eine hohe Quote der Zuversorgenden, muss man ja auch sagen, ne? Also
ja, natürlich.
Und da ist ja eine Begleitung, auch eine psychosoziale Begleitung wichtig, ja, Resilienz entstehen kann, damit man vielleicht auch manche Stressoren einfach ablegen kann, richtig?
Da gibt es ganz, ganz viele Möglichkeiten im Rahmen des betrieblichen Gesundheitsmanagements, was ja sogar verlangt wird von den Einrichtungen. Da habe ich einen großen Anbieter, der hat zum Beispiel eine ganz tolle App. Humano heißt die, glaube ich, Christian, ist das richtig? Du kennst dich ja auch aus. Humano oder Humando ist einer der größten Anbieter in Deutschland, die Mitarbeiter kostenlos haben, wo zum Beispiel zur Stressbewältigung Module drin sind und so weiter, die sie nutzen können. Dann gibt's da die Möglichkeit, Belohnungen zu verdienen durch stresssenkende Maßnahmen, ob Sport, Bewegung ist oder ähnliches. Das heißt, ich muss die Mitarbeiter einfach sensibilisieren, weil der normale Mitarbeiter oder Mitarbeiterin in der Pflege es selber zu spät merkt, wenn er unter Dampf steht und überfordert ist. Da ist die Eigeneinsicht, oh, hier ist meine Grenze nicht da. Da kommt der Chef an, der PDLer Holger, und sagt, komm, ich weiß, du kannst das, du schaffst das, du machst das Wochenende. Dafür gebe ich dir demnächst 2 Tage frei. Ja, Chef, mache ich. Na? Die erkennen nicht, dass sie in diese Überforderungssituation reinkommen. Und da ist für mich das BGM ganz, ganz wichtig, dass der Betrieb Möglichkeiten hat, anbietet auch den Mitarbeitern, das zu unterstützen. Ja. Also das ist so auch kurzfristig etwas, was man machen kann.
Genau, die App heißt Humano.
Ja, mit 2 O, glaube ich, ne, am Schluss.
Genau. Ich verlinke sie aber in die Shownotes.
Das ist eine Möglichkeit. Die bieten da so kurz sogar pausengeeignete Module an zum Runterfahren. Aber das ist Aufgabe des Betriebes, weil die Mitarbeiter sind wirklich da selber überfordert zu erkennen, wann ist jetzt Schluss mit lustig. Dann komme ich wieder auf andere Themen zurück. Der Betrieb kann für Digitalisierung, sprich Effizienz, Effektivitätssteigerung sorgen mit geeigneten Möglichkeiten, ob Software ist oder andere Sachen. Und die Führungskräfte müssen sensibilisiert werden. Christian, ich bezeichne dich mal als Opfer in deiner früheren Tätigkeit, obwohl du ja in einer Leitungsposition warst. Du hast gearbeitet, solange wie du das für richtig gefunden hast, eine Aufgabe zu erfüllen. Du warst Führungskraft. Wenn jetzt ein normaler Mitarbeiter immer weiter Sachen auf sich einlädt, der erkennt das nicht. welches Risiko das birgt. Und da muss die Führungskraft sagen, so der Christian macht diese Aufgabe nicht, sondern das kriegt ein Kollege, der hat da eher noch Kapazität für. Der kann das eher noch bewältigen. Ein ganz typisches Beispiel. Zwei Pflegefachkräfte sind im Dienst. Einer linke Flur, einer rechte, gleiche Anzahl an Bewohner. Der eine ist schon älter, hatte vor ein paar Monaten Bandscheibenvorfall und der muss den Flur machen, wo drei Leute sehr stabil aus dem Bett geholt werden müssen, wovon zwei einen Patientenhebelifter ablehnen. Dann muss ich als Führungskraft erkennen und muss da einschreiten, sagen, pass auf, lieber Pfleger A, du tauscht mit Pfleger B oder bei den und den Bewohnern hilfst du ihm, diese körperliche Überforderung zu verhindern. Das ist eine Führungsaufgabe, dass die Arbeit so verteilt wird, wie jeder die machen kann. Und ich bin ja auch schon älter, ich bin jetzt 64, also ich tue mich auch schon etwas schwerer mit schweren körperlichen Arbeiten. Bei unserem Sohn geschaufelt, damals beim Hausbau, da so eine Grube ausgehoben.
Mhm.
Das habe ich gemerkt. Und währenddessen er jung, dynamisch, sportlich, zack, da weitergeschaufelt hat, wenn ich Pause gemacht habe.
Ja.
Und das muss man einfach auch als Führungskraft berücksichtigen. Man weiß doch, welche Bewohner welche Schwierigkeiten haben. Oder jemand ist psychisch etwas angeschlagen und da ist ein Bewohner, der psychisch sehr anstrengend ist, der immer beleidigt, der immer herausforderndes Verhalten zeigt. Dann muss der da vielleicht mal nicht den versorgen, sondern jemand anders, der da stabiler ist, der noch sagt, ach, das stört mich nicht. Ne, mit dem werde ich schon fertig, sinngemäß. Das sind so auch Feinheiten, die kurzfristig wirken können. Und ich sehe immer wieder, wenn solche Mitarbeiter älter oder nicht ganz so leistungsfähig aus gesundheitlichen Gründen sind, von denen wird das Gleiche erwartet wie von allen anderen. Und nach dem Motto, jeder muss den versorgen, du bist jetzt dran. Und das ist für mich auch ein Fehler. Da muss ich im Team dafür sorgen, dass vielleicht das Team schon ankommt und sagt, lieber Holger, den Flur macht heute Christian, ne? Ist das okay, Christian? Und der Christian muss dann nicken, sagen, natürlich kein Problem. Das ist die hohe Kunst der Führung. Um so etwas zu erreichen, damit die Bewohner gut versorgt sind und die Psychohygiene der Mitarbeiter auch berücksichtigt wird.
Ja, absolut. Ja, spannendes Thema. Zu dem Thema Führung und Psychohygiene haben wir auch schon gesprochen, wollen wir jetzt auch in den nächsten Wochen einiges an Inhalten hier im Podcast besprechen, so dass wir auch da die Perspektive mal einnehmen. Und ich denke, dass da vor allem die Themen oder die Perspektiven Pflegequalität und Bewohnerzufriedenheit oder Patientenzufriedenheit auch eine entsprechende Rolle einnehmen werden. Und wir also immer wieder zurückkommen zu den Grundthemen, die wir hier auch immer haben, was echt toll ist, weil wir dann dadurch wirklich, immer wieder die einzelnen Situationen auch nochmal aufnehmen können. Ne?
Und es gibt ja auch noch eine schöne Studie vom Deutschen Institut für Pflegeforschung, die du, glaube ich, auch verlinkst, Christian, die sagt, Pflegebedürftige in Einrichtungen mit akutem Personalmangel haben ein erhöhtes Risiko für die Cupitus und andere Erkrankungen, die im Grunde genommen Folge von Pflegeversäumnissen oder Fehlern sind. Das ist das Entscheidende, weil einfach zu wenig drauf geachtet wird.
Ja klar, wir bereiten ja die Podcast-Folgen auch entsprechend immer vor und holen dann natürlich auch uns die Statistiken, um euch die auch mal wirklich in die Shownotes zu verlinken, damit, wenn ihr in Teambesprechungen und so weiter seid, ihr entweder eure Führungskraft das auch nochmal zeigen können, sagen könnt, ey, schaut mal, so und so sieht's aus, das ist nicht nur bei uns, sondern das ist so viel, lass uns da mal irgendwie schauen. Setzen wir uns schon lange vor der Podcast-Folge, wenn wir sie aufnehmen, einfach hin und ja, gucken dort Internetseiten durch, schauen uns Statistiken und Berichte an, die zu den entsprechenden Folgenthemen passen tatsächlich. Und natürlich, wenn wir uns die Arbeit machen, macht es Sinn, dass wir relevante Sachen für euch einfach bereitstellen. Genau, das findet ihr alles quasi in den Shownotes. Ja, dann haben wir es für heute.
Ja, finde ich auch. Wenn noch Fragen sind zu diesem Thema, schreibt uns an über die Social-Media-Kanäle. Dann geben wir euch, wenn wir in der Lage dazu sind, wir recherchieren dann auch Antworten drauf. Vielleicht habt ihr auch eigene Erfahrungen damit gemacht, könnt uns da anonym Informationen drüber geben, wo da noch andere Probleme, die wir vielleicht nicht angesprochen haben, auf Seiten der Bewohner auftreten.
Ja, absolut. Ne, macht das auf jeden Fall. Ja, dann sind wir durch für heute und ich danke für deine Zeit, Holger.
Ich danke dir, Christian. Ist ja auch deine.
Ja, das stimmt. Und dann sehen wir uns und hören uns nächste Woche.
Bis dann.
Ciao, bleib gesund.
Vielen Dank, dass ihr heute bei Pflegedialog dabei wart. Es war uns eine Freude, gemeinsam mit euch die aktuellen Herausforderungen und Chancen der Pflegebranche zu beleuchten. Wenn ihr tiefer in die Themen eintauchen möchtet, die wir heute besprochen haben, besucht uns auf Instagram oder TikTok und vernetzt euch mit uns. Werdet ein Teil unserer engagierten Community. Bis zur nächsten Folge. Bleibt neugierig, bleibt informiert und gestaltet die Pflege von morgen mit. Auf Wiederhören!